Ihr Lieben, frohe Weihnachten. Ich habe der Predigt heute folgenden Titel gegeben: Die verborgene Botschaft in Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Die verborgene Botschaft in Matthäus 1, Vers 1 bis 17, denn verborgene Botschaften, die machen ja immer neugierig, ne? Und wir lieben ja so Geheimnisse und Rätsel und verborgene Geheimbotschaften. Auf der anderen Seite möchte ich gleich am Anfang klar sein, es stimmt nur so halb. So, eigentlich ist hier gar nicht so viel verborgen, ist kein Geheimwissen, was heute kommt. Gottes Wort will verstanden werden, ja, deswegen lasst uns nicht Geheimwissen suchen. Das Einzige, was ein bisschen verborgen ist, ist vielleicht, dass wir heute nicht die Lesart und den Blick und das Hintergrundwissen der Menschen hatten, die das damals gehört haben. Für die war das alles relativ klar. Deswegen lasst uns da mal reingehen und gucken, worum geht es da eigentlich in Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Heute ist der erste Weihnachtstag. Da geht es ja traditionell, und das ist auch gut so, um die Geburt und das Kommen von Jesus. Und das ist auch im Predigttext so. Und gleichzeitig möchte ich euch aber ganz eindringlich am Anfang gleich sagen, das ist nicht nur eine Botschaft für Weihnachten, was wir heute hören, sondern für jeden Tag unseres Lebens. So. Also, ohne weitere Vorrede, der Predigttext, Matthäus 1, Vers 1 bis 17, vielleicht so viel noch. Der Predigttext besteht aus drei Teilen, ein Vers, dann kommen 15 Verse Stammbaum und dann kommt noch ein Vers über den Stammbaum. Ein wahnsinnig spannender Text. Ich weiß, ihr brennt schon alle darauf. Aber wirklich, wirklich, wirklich spannend. So. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie gerne auf und lest mit. Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder, Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Uzia. Uzia aber zeugte Jotam. Jotam aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung von nach Babylon zeugte aber Joachin Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Zerubabel, Zerubabel aber zeugte Abihud, Abihud aber zeugte Eliakim, Eliakim aber zeugte Azor, Azor aber zeugte Zadok, Zadok aber zeugte Achim, Achim aber zeugte Eliud, Eliud aber zeugte Eleasa, Eleasa aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter, von Abraham bis auf David, 14 Geschlechter. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon, 14 Geschlechter. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus, 14 Geschlechter. Ich will noch beten. Herr Jesus, das ist ein großartiger und irgendwie wunderlicher Predigttext heute, und gleichzeitig stecken da so tiefe und wunderbare Botschaften drin, die beim einfachen Lesen sollen uns vorbeirauschen. Öffne unser Herz für dich und das, was du uns heute sagen willst. Und lass uns dir heute in diesem Gottesdienst begegnen und deine Stimme hören, die ganz konkret in unser Leben hineinspricht. Amen. Ihr Lieben, ein großartiger Predigttext, wie ich finde. Und schon der erste Satz, der erste Satz hat es in sich. Der erste Satz dieses Evangeliums fasst das ganze Evangelium von Matthäus zusammen. Und man könnte eine ganze Predigtreihe über diesen einen ersten Satz halten. Acht Worte sind es im Hebräischen und sie fassen die ganze Rettungsgeschichte Gottes des Alten Testaments zusammen. Was Matthäus sagt, ich sage gleich ganz viel, deswegen einmal vorneweg, dass es schon mal gehört hat. Jesus ist der angekündigte Messias, der Retterkönig, in dem Gott selbst in die Welt kommt und nicht nur Israel, sondern die ganze Welt zu retten und sein Königreich zu bauen. Matthäus braucht dafür nur acht Worte. schauen wir uns mal die ersten an. Die ersten vier Worte sind hier Buch Genesis Jesus Christus. Das ist im Griechischen sind das die Worte. Buch der Genesis von Jesus den Christus. Gucken wir uns das mal nacheinander an. Die ersten zwei Worte, Buch Genesis. Das ist ein bewusster Einstieg, den Matthäus hier wählt, ganz bewusst. Es gibt schon ein Buch Genesis. Wisst ihr welches? Genesis, danke. Genau, 1. Mose. Das erste Buch Mose wird auch das Buch Genesis genannt. Warum? Im Hebräischen wird das Buch Bereshit genannt, im Anfang, weil das sind die ersten Worte. Und danach ist das Buch benannt. Im Griechischen, das Wort Genesis bedeutet im Prinzip das Gleiche. Es bedeutet Anfang, Ursprung, auch Entstehung, manchmal auch Geburt. Aber Buch der Geburt trifft es hier nicht ganz. Das können wir, glaube ich, ausschließen, weil nicht das ganze Evangelium um die Geburt geht. Es geht um den Ursprung von Jesus. Und das ist eine Anspielung von Matthäus auf den Anfang der Bibel und den Anfang der Welt. Und was Matthäus hier gleich am Anfang sagen will, alles in dieser Welt, alles in der Weltgeschichte, alles dreht sich schon immer um Jesus. In ihm kommt der Schöpfer der Welt, in seine Welt. Und wer ist das, der kommt? Buch der Genesis von Jesus. Jesus ist nicht irgendein Name, hebräische Namen, die kannst du alle übersetzen, so kannst du auch Jesus übersetzen. Er war auch nicht der Einzige, der damals Jesus hieß, aber dieser Name ist ganz bewusst ausgewählt und zwar nicht von Josef und Maria, sondern von Gott. Der Engel kommt und sagt Josef, wie er Jesus nennen soll. Und dieser Name hat eine Bedeutung, er setzt sich zusammen aus also Jeshua heißt er eigentlich. Jesus ist schon die lateinisierte Version. Jeshua eigentlich besteht aus den Teilen Je, also für ja, also die Kurzform von Jahwe, Je oder Ja, Jahwe und also Gott und Yasha rettet. Gott rettet. So heißt Jesus übersetzt. So. Und der Name, das merkt ihr, ist Programm. In ihm kommt Gott zu unserer Rettung. Das ist auch das, was der Engel dem Josef sagt, als er sagt, wie er den nennen soll. Matthäus 1, Vers 21. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also ihr merkt, der Name von Jesus ist Programm. Und dann kommen wir zu dem vierten Wort, Christus. Das Buch des Ursprungs von Jesus. Wir sollten eigentlich übersetzen, dem Christus. Das würde uns viel deutlicher machen, worum es hier geht. Denn Christus ist kein Nachname, so wie Oliver Pflanz oder so, sondern Christus ist ein Titel, der Christus. So, wenn wir das so lesen, denken wir immer im Text so. Und dann sagte Jesus Christus, ja, so ein Nachname, ist Quatsch. Christus ist ein griechisches Wort, ist der Versuch, ein hebräisches Wort zu übersetzen, das ihr auch kennt, Messias. Und Meschiach im Hebräischen, die Worte sind von der Bedeutung identisch. Das eine ist nur griechisch, das andere ist hebräisch. Auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Und der Gesalbte ist der König, der kommen wird. So, darum geht es. Das ist bei den Propheten hat sich das entwickelt, die Hoffnung auf den König, dass der Messias, der Retter der Welt, aus der Königslinie kommt. Das heißt, worum es hier geht, ist, der Christus ist der Messias, der ersehnte Retter, in dem Gott selbst kommt, um sein Reich aufzurichten. Darauf wartet Israel, als Matthäus das schreibt, seit 400 Jahren, Minimum. Ja. 400 Jahre vorher, 400, 500 Jahre vorher, war der letzte Prophet im Alten Testament, das war Maleachi. In eurer Bibel, wenn ihr keine Apokryphen dazwischen habt, blättert ihr einfach eine Seite zurück. Da findet ihr Maleachi, den letzten Propheten des Alten Testaments und die letzte Prophetie. Und wovon spricht Maleachi immer? Maleachi 3 zum Beispiel. Da kündigt er an, dass Gott einen Propheten wie Elia schicken wird, der den Tag des Herrn vorbereiten wird. Der Tag, an dem der Messias kommt. So. Und dann eine weiße Seite, ja, weiße Seite, 400 Jahre nichts, 400 Jahre keine Propheten mehr, es war die prophetenlose Zeit, kein Reden Gottes mehr, keine Prophetien, nichts. Und Israel wartet und sehnt sich darauf, dass endlich der Tag kommt, an dem dieser Prophet kommt, der Messias kommt und endlich Gottes Reich anbricht. Alle warten darauf, das wussten alle Israeliten. Und diese ersten vier Worte, Buch der Genesis von Jesus, dem Christus, ist ein Feuerwerk in den wartenden Herzen Israels. Was Matthäus hier sagt ist, alle eure Hoffnungen haben sich erfüllt. Alle Hoffnungen haben sich erfüllt. Jesus, der Retterkönig, der von Anfang an angekündigt wurde, ist gekommen, der Gottes Königreich bringt und diese Welt wieder in ihren ursprünglichen paradiesischen Zustand zurückbringt. Er ist der Retter, er ist Gott, er ist der König, Gott selbst, Jeschua, der kommt zur Rettung der Welt. Mit den nächsten vier Worten unterstreicht Matthäus das einfach nochmal dick mit einem Edding. Er sagt, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Also lesen wir auch schnell drüber hinweg. Aber was bedeutet das? Der Sohn Davids ist einer der wichtigsten Begriffe im Alten Testament. Das ist der, da in diesem Begriff, da laufen alle Messias-Hoffnungen zusammen. Dem David wurde nämlich was versprochen. Zum Beispiel 2. Samuel 7. Da wurde ihm versprochen, dass einer seiner Nachkommen ein ewiges Königreich haben wird und ewig herrschen wird. Und Gott sagt sogar, dieser Sohn, der kommt von dir, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wow. Rausgehoben aus all den Nachkommen, die sonst noch kommen. Jesaja 9, da heißt es, dass dieses Messias-Kind ein Kind aus dem Stammbaum Davids, aus der Blutlinie Davids sein wird, der ewig herrscht. Und dann werden Namen genannt von diesem Kind. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Dieses Kind wird Gott genannt werden. Ewiger Vater. Der Vater wird irgendwie präsent sein in diesem Kind. Und Friedefürst. Warum Friedefürst? Hesekiel 37, da heißt es, dass dieser Nachkomme einen ewigen Friedensbund aufrichten wird und alle Nationen zu Gott führen wird. Es gibt noch viele andere Verweise. Ich will ja mal zum Ende kommen. Mit diesem Begriff Sohn Davids waren alle Messias-Hoffnungen Israels auf den großen Retter, der kommt, verbunden. Der Messias musste ein Nachfahre Davids sein. Das wusste jeder Jude. Und deswegen war es einer der wichtigsten Begriffe zur Zeit Jesu. Deswegen benutzt Matthäus den hier, um über Jesus zu sprechen. Und dann sagt er aber auch noch Sohn Abrahams. Das ist jetzt nicht so ein häufiger Begriff, kommt ein einziges Mal vor in der Bibel, und zwar genau hier. Und deswegen ist es besonders wichtig, warum Matthäus diesen Begriff hier benutzt. Gott hat Abraham zum Stammvater seines Volkes gemacht, als er Israel erwählt hat als sein Volk. Aber warum hat er sie erwählt? Auch das sagt Gott in Genesis 12, Vers 2 und 3. Er sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und er wiederholt das, Genesis 18, Vers 18. Von Anfang an ist das Ziel klar, Gott beginnt mit Abraham, dem Ersten, der sich aus den Nationen zu Gott bekehrt hat und mit seinen Nachkommen seine Rettungsgeschichte. Und die gilt nicht nur für Israel, sondern von Anfang an für die ganze Welt, für dich und für mich. Das ist das Spannende an dieser Stelle und worauf Matthäus hier nochmal verweist und den Finger legt. Denn Israel neigte dazu, das zu vergessen. Sie warteten auf den Messias, aber vor allen Dingen auf ihren Messias, der kommt, um sie von den Römern zu befreien. Das finden wir sogar bei den Jüngern immer wieder, diese Frage. Aber Matthäus sagt, das ist viel zu kurz gedacht, das ist viel zu wenig. Jesus ist der Messias der ganzen Welt, der Retter der ganzen Welt und aller Menschen. Und wir haben einen Auftrag, ihn von ihm zu erzählen. Das ist das Ziel. 8 Worte, ein einziger Satz. Und Matthäus fasst das ganze Evangelium darin zusammen. Er schlägt sogar den Bogen bis zum Ende, Matthäus 28, zum Missionsauftrag. Und der Rest des Evangeliums, der führt das eigentlich nur aus und zeigt, was das bedeutet. Wenn ihr jetzt auf die Uhr guckt, dann werdet ihr feststellen, wir haben nur über einen Satz gesprochen von 17. Ich gebe Gas, okay? Danach kommt nämlich, geht der Text ja weiter, es kommt der Stammbaum. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, naja, Stammbaum, komm, das können wir doch mal geflissentlich überspringen. Oh nein, jetzt wird es nämlich erst richtig spannend, noch spannender, denn für uns sind Stammbäume meistens langweilig. Es sei denn, wir sitzen irgendwie selber und machen Ahnenforschung und versuchen, unseren Stammbaum irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist für manche spannend. Für Juden zu der Zeit Jesu war das unglaublich spannend, was jetzt hier kommt. Und ich glaube, Gott hat hier zwei Botschaften für uns durch den Matthäus eingebaut in diesen Abschnitt, in diesen Stammbaum. Das erste liegt in der Gliederung. Die ist wahnsinnig wichtig. Auch das ist kein verborgenes Geheimwissen. In Vers 17 sagt Matthäus das selber, wie wichtig das ist. Er sagt, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14, von der Wegführung nach Babylon bis auf Christus 14, also dreimal 14 Generationen. Das ist ihm so wichtig, dass er es nicht nur danach gliedert, sondern dass er uns extra darauf hinweist, damit wir es nicht überlesen. So. Warum ist ihm das so wichtig, dreimal 14 Generationen? Das erste ist, die 3 ist eine besondere Zahl in der Bibel. Sie steht immer für abgeschlossene, klar erkennbare und unbedingt gültige Wahrheiten. Meistens auch für ein massives und machtvolles Eingreifen Gottes in der Bibel. In der Trinität zum Beispiel, da taucht die 3 auch wieder auf, aber an vielen anderen Stellen auch. Und die 14 ist auch eine besondere Zahl, vielleicht sogar eine besonders besondere Zahl. Da muss ich ein bisschen ausholen, denn das hat was mit dem Zahlensystem von Israel zu tun. Wenn wir rechnen wollen, also wir haben in unserer Sprache und in unserer Schrift, wir haben einmal Buchstaben, damit wir was lesen können. Und wenn wir rechnen wollen, für Mathe haben wir Zahlen, ihr seid noch dabei, sehr gut. Israel hatte das nicht. Sie haben nur Buchstaben, sie haben keine Zahlen. Das Zahlensystem, als Zahlen benutzen sie die Buchstaben. Ja? Das heißt, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Zayin, das sind jetzt die ersten 7 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und damit zählen sie bis 7 auch. Ja? So einfach ist das. Und weil sie aber keine Vokale haben, also A, E, I, O, U, gibt es keine wirklichen Buchstaben für, sondern die werden mitgelesen, die Vokale, sie haben eigentlich nur Konsonanten, müssen wir Folgendes machen. Nehmen wir mal das Wort David, D, A, V oder W im Hebräischen, I, D. Jetzt können wir A und I mal rausnehmen, bleiben noch 3 über. Ja, weil das sind ja Vokale, bleiben die Konsonanten über. Haben wir also D, W, D. Und jetzt zählen wir mal mit. Wir machen es mal wie im Konfirmandenunterricht. Ja? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, das ist das D. Das hat den Zahlenwert. Danke. Und jetzt wissen wir, das kommt ja zweimal vor, haben wir schon mal eine Sache erledigt später. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Buchstaben, der in der Mitte, das W. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf. Ist also 6. Das können sogar der ablesen, der gerade nicht mehr aufgepasst hat. Also haben wir D, W, D, 4, 6, 4. 4 plus 6 plus 4, was ist das? 14. Ist doch interessant, ne? 3 mal 14. Die 14 ist der Königsbuchstabe in Israel, die Königszahl in Israel. Jeder Jude zur Zeit Jesu hat an den Messias gedacht, wenn er 14 gehört hat. Weil das ist der Zahlenwert von dem Namen David. Und deswegen, das ist das, warum Matthäus dieses 3 mal 14 gliedert. Er sagt, Jesus ist tatsächlich der Nachfahre Davids. In ihm kommt der rechtmäßige Erbe in seine Welt. Jesus ist der wahre König, das ist abgeschlossene, klar erkennbare und gültige Wahrheit. Das ist die Botschaft der Gliederung. Aber ich habe gesagt, 2 Botschaften stecken da drin. Und da kommen wir jetzt, da wird es auf einmal ganz nah, da kommen wir zu uns. Die zweite Botschaft steckt in den Namen. Ein antiker Stammbaum, da wurde immer auf Makellosigkeit geachtet. Alle, die irgendwie unwürdig waren, die irgendwie fragwürdige Familienmitglieder waren, so die schwarzen Schafe der Familie, die wurden einfach mal so unter den Teppich fallen lassen. Die wurden einfach ausgelassen, gar nicht erwähnt. Frauen übrigens auch nicht, womit ich nicht sage, nicht, dass mir das im Mund umgedreht wird, dass Frauen generell unwürdig sind. Ja? Also ich habe selber eine, finde ich ganz toll, sogar in die Produktion gegangen, 2 Mädchen. Also ich habe nichts gegen Frauen, im Gegenteil, ich finde sie sehr toll. Aber in einem Stammbaum tauchen sie eigentlich nie auf, spielen sie keine Bedeutung. Spielen sie keine Rolle, haben sie keine Bedeutung. So, Stammbäume waren nämlich nicht Geschichtsschreibung damals. Also wenn ihr irgendwo einen Stammbaum lest, geht nicht davon aus, dass das nur Geschichtsschreibung ist, dass wirklich gesagt werden will, wer auf wen folgte, sondern Stammbäume sind zuallererst, sind sie Empfehlungsschreiben in der Antike, ja, wo quasi die guten Namen der Familie benannt wurden, um zu sagen, guck mal, was für eine großartige Herkunft dieser Mensch hat. Der kann doch nur super sein. Ja, das ist der Grund. Es wurde damit gesagt, wie großartig jemand sein soll. Und deswegen hat man auch nur die Besten der Besten gesagt, dass man so eine Heldenlinie aufgebaut hat, um zu zeigen, dass derjenige, über den wir reden, so gut ist. Und jetzt gucken wir uns den Stammbaum von Jesus mal an. Nach drei Namen muss man wirklich fragen, was Matthäus hier macht. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Also wirklich, drei Namen reichen schon aus. Abraham, mehrere Male hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben und gelogen. Und irgendwelche Machthaber haben die dann erstmal mitgenommen, um sie in ihren Harem zu bringen, bevor dann rausgekommen ist, dass es doch seine Frau ist. Warum? Weil er, ich sag's mal einfach, wie es ist. Ich weiß, wir haben Weihnachten, macht ein bisschen Glitzer drauf. Er hat Schiss gehabt. Er hatte Angst davor, dass man ihm den Hals umdreht, weil er so eine hübsche Frau hatte, um sie ihm wegzunehmen. Und dann hat er gesagt, nee, ist meine Schwester. Na super, toller Stammvater. So, sein Sohn Isaak, der hat das mal gleich übernommen, fand das eine Bombenidee und hat das mit seiner Frau genauso gemacht. Und Jakob, sein Sohn, eieiei. Der hat sogar seinen Vater betrogen, um das Erstgeburtsrecht zu kriegen, hat seinen Bruder übers Ohr gehauen und sich dann feige verkrümelt. Also wir haben in dem Stammbaum von Jesus Lügner, Betrüger, Sünder, Mörder, Ehebrecher. Matthäus weist sogar extra darauf hin, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Da heißt es an einer Stelle, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David, dem König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria. Hätte er doch weglassen können. Hätte er doch einfach Batseba gesagt, wäre doch die ganze Sache gut gewesen. Aber nein, er sagt sogar noch, hier, mit der Frau des Uria, da ist fremd gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt, als Salomo gezeugt war, war das tatsächlich Davids Frau. Aber Matthäus, ist das wichtig, uns darauf hinzuweisen, was für ein Holzkopf der David war. So, das war Ehebruch. Und den Uria hat er auch noch umbringen lassen, um die Batseba. Also erstmal, um das zu verschleiern, aber später, um die Batseba zu kriegen. Also Mörder, Ehebrecher, Feiglinge, Versager, Prostituierte tauchen in dem Stammbaum auf. Frauen generell, aber wie gesagt, ich hab nichts gegen Frauen, ich finde Frauen toll. Götzendiener tauchen auf. Nichts ist geschönt in diesem Ablauf. Nichts ist geschönt, nichts Schmachvolles ausgelassen. Alle Peinlichkeiten sind mit erwähnt. Einer ist hier schlimmer als der andere, die sind alle unwürdig. Das ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Stammbäume der Antike. So. Matthäus hat hier unter antiker Geschichtsschreibung alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Warum? Weil er es nicht besser konnte? Weil er es nicht besser wusste? Oder steckt da doch eine Botschaft für uns drin? Und er hat das ganz bewusst gemacht. Ich glaube Letzteres. Denn dieser ganze Abschnitt ist nicht nötig. Wenn ihr einen Vers weiterlest, dann beginnt Vers 18, der nächste Abschnitt, mit folgenden Worten. Mit dem Ursprung, wieder Genesis übrigens, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, mit dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Man hätte mit diesem Satz anfangen können. Und vielleicht hat Matthäus sogar ursprünglich mal mit diesem Satz angefangen. Dieser Satz ist ein Einstieg, ein ganz klassischer Einstieg. Und niemand hätte es gemerkt, wenn er unseren Predigttext heute weggelassen hätte und diesen unsäglichen, desaströsen Stammbaum einfach weggelassen hätte. Vielleicht hat er sein Evangelium geschrieben und hat noch gedacht, nee, da fehlt noch was, ich brauche ein Vorwort. Und hat diesen Stammbaum und das drumherum noch davor gesetzt. Vielleicht hat er es von Anfang an geplant, wir wissen es nicht. Aber es gehört dazu. Und Matthäus hat eine ganz bewusste Botschaft. Das ist wie eine eigene Predigt. Und was Matthäus durch diesen Abschnitt sagt, ist, Jesus, König Jesus, der Retterkönig, der Messias, kommt in seine verlorene Welt, um sein Reich aufzurichten. Aber er kommt nicht wie die Könige dieser Welt. Und er kommt nicht wie die Götter der anderen Religionen. Er kommt nicht nur zu den Würdigen, zu den Angemessenen, zu den Klugen, den Reichen, den Religiösen, Wertvollen und Angesehenen dieser Welt. Er kommt nicht zu denen, die immer nur gut genug sind für seine Exzellenz. Sondern König Jesus kommt anders. Er kommt gerade zu den Kaputten, zu den Zerbrochenen, zu den Ausgeschlossenen, zu den Versagern, den Sündern, zu denen, die nichts wert sind. Er kommt zu Kranken, zu Leidenden. Er kommt zu den Schwachen und Hoffnungslosen. Er kommt zu denen sonst niemand kommen würde. Er kommt letzten Endes auch zu dir und zu mir. Denn um all das geht es Jesus nicht. Er kommt nicht, weil wir gut genug sind oder es verdienen, sondern er kommt, weil wir es nicht sind, um uns zu retten. Gott selbst wird Mensch, macht sich klein und kommt in den Schmutz und die Gebrochenheit dieser Welt und unseres Lebens zu uns als unwürdige Wichte, um uns zu retten, um uns zu zeigen, was wir ihm wert sind, was du ihm wert bist. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Matthäus diesen desaströsen Stammbaum am Anfang mit reinbringt, um dein Herz vorzubereiten auf das, was dann kommt, auf König Jesus. Bist du gut genug? Fühlst du dich immer als wertvoll, würdig, wunderbar, makellos? Oder hast du nicht auch oft das Gefühl, nicht zu reichen, nicht gut genug zu sein, Versager, Sünder, zerbrochen, kaputt und hoffnungslos? Für Jesus bist du es nicht. Das ist die Botschaft. Für Jesus bist du es nicht. Er sieht dich mit anderen Augen. Er kommt auch zu dir. Denn wenn Jesus durch all diese Versager und Sünder in diese Welt kommen kann, dann kommt er auch zu Sündern und Versagern, zu dir und zu mir. Aber es steckt noch etwas da drin. Von Anfang an geht es in dieser Botschaft um dich. Und gleichzeitig geht es von Anfang an nicht nur um dich. Denn wenn Jesus durch all diese Versager und Sünder in die Welt kommt, dann will er es auch durch dich tun. Das ist der Punkt. Durch uns. Es geht nicht nur darum, dass Jesus zu uns kommt, sondern auch, dass er durch uns kommt. Jesus kam zur Rettung der Welt, zur Rettung der Nation, aller Menschen. Und solange dieses Ziel nicht erreicht ist, ist er noch nicht fertig. Und er hat seinen Auftrag an seine Nachfolger weitergegeben. Damit schließt Matthäus auch sein Evangelium an Sünder und Versager wie dich und mich. Durch uns will er sein Reich und seine Gegenwart in diese Welt bringen. Durch uns will er auch heute noch Menschen begegnen, die ihn nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob du erahnen kannst, was das für eine Ehre und was das für ein Privileg ist. Denn wir sind nicht gut genug. Und trotzdem, wir haben das heute von Klaus gehört, trotzdem sagt Jesus, mit dir, das für dich hören, kann ich was anfangen und will ich was anfangen. Jesus ist der Messias und Retterkönig der ganzen Welt, Gott selbst, der durch dich in das Leben deiner Mitmenschen kommen will, um sie zu retten und sein Reich in ihrem Leben aufzubauen. Das ist die verborgene Botschaft in Matthäus 1, Vers 1 bis 17, die Einleitung in das Evangelium. Und danach erzählt Matthäus rauf und runter, wie das aussieht und was das bedeutet. Es ist eine Botschaft, ein Privileg und ein Auftrag für unser Leben. Und das nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag deines Lebens. Und wenn du wissen willst, wie das aussehen kann und was genau das bedeutet, in den nächsten Tagen hast du vielleicht ein bisschen Zeit. Wir haben gerade nicht mal die erste Seite gelesen. Lies es doch einfach weiter und finde raus, was Jesus mit deinem Leben vorhat. Frohe Weihnachten.